Business. Insights aus der Ludwigsburger Wirtschaft. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Ludwigsburg, der SWLB und Energy.
Aus Alt mach neu. Im Urban Harbor Ludwigsburg ist ein ehemaliges Industrieareal komplett neu aufgemischt und in etwas richtig Modernes verwandelt worden. Und heute sind die Gründer Madeleine und Max Meyer zu Gast bei L Business, um uns noch mehr darüber zu erzählen. Ich freue mich drauf und schön, dass Sie da sind. Gerne mal kurz vorstellen.
Ladies first, ich starte. Mein Name ist Madeleine Meyer. Ich bin 30 Jahre und gemeinsam mit meinem Bruder als Nachfolgegeneration in unserer Familiengruppe tätig. Ich verantworte Kommunikation und Marketing und wir freuen uns sehr, heute hier regional vor Ort bei Energy sein zu dürfen.
Max Meyer, vielen Dank für die Einladung. Ich verantworte die Geschäftsführung für den Urban Harbor und freue mich auf den spannenden Austausch heute.
Wir freuen uns auch. Jetzt bleiben wir doch direkt mal bei dem Namen Urban Harbor. Klingt ja sehr international und auch modern. Was genau steckt denn dahinter?
Ja, tatsächlich ist der Name auf meiner Miste gewachsen sozusagen. Wir haben architektonisch bei uns auf dem Areal, für die, die vor Ort sind, uns auch kennen, sehr viel Container. Die symbolisieren bei uns Meetingrooms, Eingänge, also als architektonisches CI. Und dadurch, dass der Container ja das Logistikmedium von dem Hafen ist, wir aber kein klassischer Hafen sind, sondern ein städtischer Hafen, lag es nahe, Urban Harbor den Namen zu nennen. Und bei uns geht es vor allem darum, eine Plattform zu schaffen, wo nicht Waren und Güter im physischen Sinn ausgetauscht werden können, sondern vor allem Ideen, Innovationen, wo Kollaboration stattfinden soll. Und das ist so unser Spirit auf dem Areal und ich denke, der Name symbolisiert das sehr gut.
Mhm, auf jeden Fall. Wie kam es denn generell dazu, dass Sie jetzt an der Position sind? Also es ist ja ein familiengeführtes Unternehmen, aber war schon immer klar, dass Sie quasi weitermachen?
Also tatsächlich ja. Ich glaube, die Frage kann ich für meinen Bruder und mich beantworten. Unser Vater hat uns nie gezwungen. Er hat gesagt, ihr könnt studieren, was ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber für uns war das immer ein Privileg, zum einen das machen zu können. Und wir konnten uns schon immer mit der Vision, mit den Themen, mit denen unser Vater sich beschäftigt hat und das Unternehmen, unsere Gruppe aufgebaut hat, identifizieren. Und deswegen stand es für uns fest, dass wir auf jeden Fall das fortführen wollen als Nachfolge.
Richtig schön. Wie fühlt es sich denn an, in die Fußstapfen dann zu treten?
Also für uns macht es super viel Spaß. Wir haben schon immer ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis. Also da ist sehr viel Emotion und Leidenschaft auch mit dabei. Und das ist halt auch das Schöne, dass wir was bewegen können. Also deswegen, glaube ich, war es auch für Max und mich klar, das fortzuführen, weil wir Verantwortung haben und wir stellen mit unseren Firmen Räume zur Verfügung, wo Innovation und die Ideen von morgen umgesetzt werden können. Und ja, wir haben einfach einen Purpose und Leidenschaft. Also es macht super, super viel Spaß.
Ich glaube auch die Sinnhaftigkeit gerade hinter dem, was wir tun in Bezug auf CO2-Neutralität, CO2-neutrale Geschäftsmodelle, Kreislaufwirtschaft, also gerade auch mit dem Punkt, was wir in Reutlingen machen mit der Firma Rieber, wo wir uns stark mit Mehrwegsystemen beschäftigen anstelle von Einwegplastikverpackungen. Ich denke, es war schon ziemlich früh klar, dass wir da einen riesen Hebel haben, auch wirklich was tatsächlich zu bewirken. Und ich glaube, das ist auch das Schöne bei dem, was wir machen, dass wir wirklich konkret an Sachen mitwirken und gestalten können.
Auf jeden Fall. Ich denke, viele von uns haben auch schon Urban Harbor gehört oder auch dran vorbeigefahren. Man weiß, es ist in Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße da oben irgendwie. Aber was macht denn Urban Harbor alles? Also wir hatten jetzt gerade schon den Aspekt mit der Nachhaltigkeit. Was macht ihr denn alles? Es ist so viel, ja. Momentan die Titanic-Ausstellung im Urban Harbor, aber es ist ja noch so viel mehr drumherum.
Also im Großen und Ganzen haben wir alte Industriehallen zu zukunftsfähigen Arbeitsplätzen transformiert und vor allem für unsere Hauptmieter Bosch und Porsche, und die sind dann nicht mit den klassischen Abteilungen bei uns vor Ort, sondern wirklich mit den Digitalsparten, mit den Startups. Also da passiert sehr viel Innovation, aber vor allem der Ansatz von unserem Vater war nie, wir möchten nur Arbeitsplätze schaffen, sondern er hat sich immer damit beschäftigt, ich baue eine Stadt in der Stadt mit den Treiberfragen, wie leben wir, wie arbeiten, wie ernähren wir uns in Zukunft. Und darüber hinaus haben wir auch ein super Food-Angebot. Also unser Ansinnen war auch immer eine Kantine für alle, eine Sharing-Kantine, was auch nicht konventionell ist. Normalerweise teilen sich eine Firma Bosch und Porsche keine Kantine gemeinschaftlich, aber auch hier Effizienzgedanke und auch dieser Austausch, Kollaboration. Zum anderen war es uns wichtig, auch zum Leben und zum Socializen ein Health-Angebot. Also wir haben Fitnessstudio, wir haben Pilates-Studio. Zudem ist auch jetzt Bildung mit uns bei unserem Campus. Die Hochschule für öffentliche Verwaltung ist mit angesiedelt. Und dann, wie schon erwähnt, haben wir jetzt die dritte Ausstellung in Folge. Also es hat angefangen mit Van Gogh, dann mit Klimt, mit diesen Digitalkunstausstellungen, die super spannend sind und alt und jung vor allem auch ansprechen. Also ein sehr demokratischer Kunst- und Kulturansatz. Und jetzt mit der Titanic sind wir halt auch super stolz. Die Ausstellung ist eigentlich nur in Metropolen, Hotspots, die war davor in Melbourne und wir konnten die jetzt für unser Areal hier in Ludwigsburg gewinnen. Und es finden auch zig Events bei uns auf dem Areal statt, also wirklich auch Groß-Events mit bis zu 4000 Menschen, aber auch kleine Privatfeiern. Und das ist einfach eine schöne Mischung und das findet man alles am Urban Harbor. Also es ist nicht nur eindimensional, sondern mehrdimensional.
Ich glaube ganz genau, das ist das Geheimnis, dass wir es geschafft haben, diese Silos, das heißt von der Energieversorgung zu wie arbeiten wir in Zukunft, also in was für Räumen befinde ich mich, bis hin zum Nahrungsangebot letztendlich, was kann ich essen, Nahversorgung im Kaufland, aber auch darüber hinaus bis hin zum Health, Sportangebot, Mobilität, diese Grenzen auflösen und versuchen, die miteinander zu connecten. Das bedeutet, wie schaffen wir es über Sektorenkopplung, Effizienzen, neue Synergien, neue Geschäftsmodelle und vor allem dann auch neue Ideen zu heben, die wir ganz klar so gestalten möchten, dass wir es immer mit Partnern zusammen entwickeln. Das ist ein Riesenansatz für uns, also stärker durch Kollaborationen zu sein, wie in einzelnen Silos. Und das ist eigentlich der Gedanke, dieser öffentliche Austausch von Ideen, von neuen Geschäftsmodellen im Urban Harbor.
Es ist quasi ganz viel Alltag wie Arbeit, Gesundheit, Sport kombiniert in quasi auf einer Fläche. Steht ja auch auf der Webseite von euch, ein Familienunternehmen transformiert ein ganzes Stadtquartier. Das steckt dann genau das dahinter.
Genau, exakt.
Vor allem auch mit der Transformation, das möchte ich jetzt vielleicht ein bisschen kurz aus der Architektur her schildern. Transformation heißt für uns, dass wir 200.000 Quadratmeter altes Industrieareal zu zukunftsfähigen Arbeitsplätzen transferieren. Und das unter dem Aspekt, dass wir nichts abreißen, sondern diese graue Energie in dem Bestand erhalten. Das heißt, wir bauen nicht auf der grünen Wiese, sondern wir bauen in dem Bestand dieser alten Industriehallen und beschäftigen uns ganz stark mit der Nutzung, die jetzt kommt und vor allem auch, welche Anforderungen für die Nutzung danach, vielleicht in 20 oder 30 Jahren, dort stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis dahinter, wie kann ich langfristig richtig in diese Strukturen denken und vor allem die Transformation nicht nur für die nächsten 10 Jahre, sondern für die nächsten 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahren denken.
Ist auf jeden Fall ein toller Weg, den man geht, wenn man Altes nimmt und dann zu was Neuem macht und trotzdem die Bestandteile lässt von alten Objekten. Die große Frage, jetzt hatten wir ja schon gerade einen Blick in die Zukunft quasi, aber die große Frage, die ich mir auch stelle, wie habt ihr oder euer Vater mit dem Urban Harbor begonnen? Wie hat alles angefangen?
Ja, mein Vater kam damals als Berater in den 80er Jahren auf das Areal und zwar über die Firma Eisfink. Die Eisfink hat dort die ersten elektrifizierten Kühlschränke gebaut. Also Eisfink wurde 1886 gegründet und damals in Ludwigsburg dann die neue Innovation gefertigt mit elektrifizierten Kühlschränken. Und bei Eisfink, auch ein familiengeführtes Unternehmen, gab es keine Nachfolge und mein Vater hat das Unternehmen dann daraufhin übernommen und hat dann nach und nach auch die Immobilien in diesem Industrieareal aufgekauft und teilweise aber nicht sofort transformiert, sondern erst auch mal brach liegen lassen. Und der große Change kam dann wirklich mit der Ansiedlung vom Kaufland für die Nahfrequenz. Aber er hat gar nicht mit den Großmietern Bosch und Porsche gestartet, sondern es waren kleine Agenturen, Architektenbüros, Werbeagenturen und durch eine gute Geschäftsbeziehung zu Porsche kam dann eben auch die Ansiedlung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie in der LKZ mal stand, der Ludwigsburger Westen wird zur Porsche-Stadt und das war dann wirklich ein so Meilensteine. Und ja, Bosch kam dann auch in den nachfolgenden Jahren an, weil einfach dieser offene Spirit, dieser Silicon Valley-Gedanken, den wir da etabliert haben, einfach bei den Großkonzernen wirklich ein Need gelöst hat.
Ist auch ein großer Step wahrscheinlich gewesen, einfach so jetzt Eisfink übernommen zu haben und sowas Großes aufzubauen. Dann braucht man ja auch schon Mut zu.
In der Tat, aber den hat unser Vater. Also unser Papa ist wirklich durch und durch Unternehmer. Er hat sich nie nur Dinge in den Kopf gesetzt, er hat sie immer umgesetzt. Und ich glaube, seine Stärke war, dass er die Gabe hat, wirklich langfristig zu denken. Also immer 15 bis 20 Jahre voraus Trends vorhersehen und die frühzeitig umsetzen. Ich glaube, das war wirklich sein Erfolgsrezept und auch Risiko einzugehen, Fehler zu machen. Und da sind wir auch wirklich dankbar, das von ihm gelernt zu haben und ja, dass er da so offen ist.
Ja, manchmal braucht es einfach extrem viel Mut und dann, ja, toll. Wie groß ist denn dann jetzt Ihr Team?
Eigentlich sehr überschaubar. Mhm. Wir sind 2 in der Verwaltung. Wir haben 4 Ansprechpartner im direkten Facility Management, mit mir noch als Geschäftsführer. Wir nutzen aber ganz stark noch die Querschnittsfunktion. Das bedeutet die ganze Buchhaltung von der Firma Rieber, dass wir da auch die Synergien heben können zwischen den Unternehmen. Arbeiten aber auf dem Areal dann auch immer mit Partnern zusammen. Also es bedeutet beispielsweise die Firma Wiesack macht bei uns die Kantine, also betreibt die Kantine auf dem Areal, dass die Menschen was Schönes zum Mittagessen bekommen. Wir haben Partner, mit denen wir regional in der Reinigung zusammenarbeiten. Das bedeutet, da schauen wir, dass wir immer mit den richtigen Partnern vor Ort auch im Operation zusammenarbeiten. Also ein schmales, agiles, überschaubares Team.
Genau, und auch für die Events haben wir regionale Dienstleister, die wirklich vor Ort so gesagt jeden Winkel kennen und mit denen wir schon langjährige Beziehungen haben. Und da macht eine Zusammenarbeit auch sehr viel Spaß und ist natürlich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch besser, wie wenn wir irgendwelche großen Agenturen aus Hamburg oder Frankfurt für die Eventthemen engagieren.
Ja, Regionalität spielt eine ganz große Rolle bei
Richtig.
Ihnen.
Ja.
Und jetzt habe ich ja auch schon ein kleines Geschenk bekommen vorab, einen Honig von euch. Was steckt denn da dahinter?
Ja, wir haben seit 2016 unsere eigenen Bienenvölker bei uns auf dem Areal. Mittlerweile sind es 11 Völker und wir produzieren da unseren Urban Honey auf den Dächern.
Ist ja richtig cool. Also geht ihr da dann auch so ein bisschen in die Nachhaltigkeitsschiene oder ist es ein Part davon, weil wir ja gerade auch schon davon gesprochen haben, wie Energie optimiert werden kann, effizienter gestaltet werden kann im Areal?
Das ist ein kleinerer Part, aber ein sehr, sehr wichtiger Part dafür. Wir gestalten das aber auch ganz klar mit den Mietern. Das bedeutet, beispielsweise hat Porsche ein eigenes Volk, beispielsweise hat Wiesack ein eigenes Volk und es gibt dann auch immer Workshops, wo dann auch dementsprechend den Menschen das Thema Honig, Produktion von Honig, Bienen, was für einen wichtigen Bestandteil nehmen die Bienen eigentlich in unserem Ökosystem ein, vermittelt wird und das haben wir als Add-on sozusagen. Aber wir machen ganz, ganz viel im Bereich Nachhaltigkeit hinsichtlich Energiemanagementsystemen, wo wir auch einen riesen Hebel haben hinsichtlich CO2. Aber wir dürfen nicht immer nur Nachhaltigkeit in CO2 denken, sondern Biodiversität und vor allem dann auch den Faktor Produktion von Speisen. Das ist nämlich das nächste Thema, wo ich kurz ansprechen möchte. Vertical Farming. Wir haben seit letztem Jahr auch ein Underground Farming bei uns auf dem Areal. Das bedeutet, wir produzieren junges Gemüse in alten Kellerflächen über 6 Stockwerke auf 200 Quadratmeter und ersetzen dadurch 32.000 Quadratmeter konventionelle Landwirtschaft. Also
wow,
das sind auch noch spannende Themen, die wir dort in puncto Nachhaltigkeit verankert haben.
Also wir glauben vor allem im Thema Food ganz stark an regionale und resiliente Food-Ökosysteme. Aktuell fahren wir wirklich wasserhaltiges Gemüse aus wasserarmen Regionen, Marokko, Spanien, Kenia zu uns. Und gerade wir wollen da jetzt einfach Meilensteine setzen und zeigen, hey, wie kann eine Stadt in Zukunft resilient, ganzjährig sich selbst versorgen? Und das sind so Themen, die uns treiben und die setzen wir in Kooperation bei uns auf dem Areal einfach um.
Richtig, richtig spannend. Also wirklich. Gibt es noch mehr Beispiele bezüglich nachhaltigem Denken, Food irgendwie? Also ich finde es gerade richtig.
Ja, da haben wir eine super Analogie natürlich auch zu unserer Firma Rieber und Synergie. Wir fertigen da ja seit 1964, das Unternehmen Rieber gibt es seit 1925, nächstes Jahr 100-jähriges Firmenjubiläum. Und jeder von Ihnen kennt in den Kantinen und Restaurants diese Edelstahl-GN-Behälter. Das ist die sogenannte Gastronorm und die ist der Großküchenstandard in allen Einrichtungen. Und damit kann Speise ausgegeben, transportiert und zubereitet werden. Und wir haben die digitalisiert in ein rückverfolgbares Mehrwegsystem. Und dadurch können wir eben sicherstellen, dass wir jetzt plastikfreie Lieferketten wirklich vom Acker auf den Teller abwickeln können in diesem gastronomen Behälterstandard, weil über QR-Codes eben alle Informationen transparent zur Verfügung gestellt werden kann. Man weiß, wo der Container, dieser GN-Container sich befindet. Mhm. Und damit möchten wir natürlich auch diese Microgreens oder Schnittsalate in eine Küche liefern. In der Küche werden die Produkte weiterverarbeitet, werden dann vielleicht an eine Kita, an ein Altenheim ausgeliefert. Und dadurch können wir diesen gesamten Prozess abdecken. Also wir denken nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in Food und zudem in Digitalisierung und machen dadurch eigentlich neue Geschäftsmodelle und ganz einfach gesagt im Mehrwegsystem vom Acker auf den Teller.
Richtig cool. Ist ja quasi dann Food-Lieferung digitalisiert. Also ist
genau.
Richtig, richtig cool.
Genau.
Was war denn bisher der größte Erfolg für oder mit Urban Harbor?
Also man muss ganz klar sagen, wirklich die Ansiedlung vom Kaufland im Jahr 1992 war wirklich so dieser demokratische Ansatz. Nahversorgung für alle, das hat Frequenz aufs Areal gebracht. Und damals auch super smart, heute nimmt man so als selbstverständlich, aber dass wir diese Parkflächen auf die Dächer der bestehenden Hallen gemacht hat, war in der Flächeneffizienz echt ein super, super guter Ansatz. Also Kauflandansiedlung war schon ein wirklicher Milestone, der dem Areal einfach die Frequenz und das Ansehen auch gebracht hat.
Jetzt muss man ja auch sagen, wenn man so viel Neues aufs Areal holt, dann gibt es ja wahrscheinlich auch ganz schön viele Herausforderungen. Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man jetzt quasi was Neues startet auf dem Areal oder gerade sowas wie, wir machen jetzt Food im Underground. Da kommen ja ganz viel hoch. Wie gehen Sie damit um?
Immer think out of the box. Also das bedeutet, wir haben vielleicht einen Nachteil, der aber gar kein Nachteil ist, weil er energetisch einfach Sinn macht. Wir bauen nicht auf der grünen Wiese. Das heißt, die Konzepte müssen so angepasst werden, adaptierbar sein, dass sie mit bestehender Infrastruktur einhergehen. Stichpunkt Digitalisierung ist ein wesentlicher Faktor, dass wir auch immer eine Retrofit-Komponente mit einbeziehen. Das bedeutet, wie bekomme ich alte Infrastrukturen zu neuen, modernen Standards gesetzt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, beispielsweise im Smart-Metering-Bereich. Wir haben 250 Stromzähler, Wasserzähler, Wärmemengenzähler, die wir mittlerweile für Porsche fast monatlich dokumentieren müssten, handschriftlich. Das haben wir jetzt alles digitalisiert über ein Smart-Metering-Modul. Das sind dann Adaptoren, die ich dann über ein LoRaWAN-Funkmodul an diese Zähler adaptieren kann oder vielleicht die ganzen Zähler teilweise, wenn sie zu alt sind, austauschen muss, um dann jeden Tag beispielsweise aktuelle Verbräuche zu erheben und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Also das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Jedoch haben wir mit den Komponente, dass wir nicht neu bauen müssen. Und das ist der Vorteil, weil wir nicht zusätzliche CO2-Emissionen beispielsweise für neue Fundamente, für neue Bodenplatten etc. erlegen müssen, sondern wir eigentlich dann nur Dämmmaßnahmen vornehmen, natürlich die Statik vom Dach überprüfen, PV aufs Dach packen und beispielsweise Haus-im-Haus-Konzepte, das war auch so eine Erfolgsstory, mit etablieren. Das bedeutet, wir belassen die alte Infrastruktur, wie sie ist, und bauen ein zweites isoliertes Haus in eine Halle rein. Das haben wir beispielsweise für Bosch Rexroth und Bosch Software Innovation gemacht. Das muss man sich so vorstellen. Jeder kennt von uns diesen Thermoskanneneffekt. Da fragt man sich, warum bleibt es denn so lange heiß,
so lange warm, ja,
oder so lange kalt? Und den gleichen Effekt haben wir dann auch eigentlich bei den Gebäuden erzielt, weil wir zwei Fassaden haben, eine Außenfassade und eine Innenfassade von diesem Haus-im-Haus-Konzept. Und wie wir wissen, so 30% an Primärenergie, sei es im Heizen oder auch im Kühlen im Sommer, bei den Immobilien-Operations sparen können.
Ich habe auch gelesen, ihr habt einen Preis gewonnen, und zwar den Metapreis im Rahmen der Focus Open 2022. Was steckt da genau dahinter? Da geht es wahrscheinlich dann auch genau um sowas wie Transformation des Areals.
Genau, so im Grunde nach ist der Focus Open internationaler Designpreis vom Design Center Baden-Württemberg. Und wir haben den in einer ganz speziellen Kategorie, die gibt es auch noch gar nicht so lange, die heißt Focus Open gewonnen. Und da geht es eben drum, in der Kategorie Meta, übergeordnete Themen, also wirklich zukunftsgerichtet, wie können Systeme in Zukunft sich einfach wettbewerbsfähig durchsetzen. Und da haben wir mit dem Urban Harbor gezeigt, wie wir Nachhaltigkeit, Design, funktionale Architektur, aber auch Gesellschaft, Innovation und Technologien auf einer Plattform, auf einer physischen Plattform vereint haben. Und also wie Meta schon sagt, das ist echt auf der Meta-Ebene dieser Preis. Es ist jetzt nicht, dass man da ein greifbares Produkt sieht, sondern es ist diese Plattform mit all den Themen und Innovationen, die da dahinter stecken.
Sehr zukunftsorientierte, visionäres Denken. Gerät man da auch mal unter Druck, wenn man, keine Ahnung, sich andere Unternehmen anschaut oder denkt, vielleicht könnten wir hier noch mehr überlegen, wie können wir noch stärker in die Zukunft schauen? Es kommt mir jetzt so ein bisschen vor, als müsste man da schon hinterher sein.
Ich glaube gar nicht, dass wir da unter Druck kommen. Wir sehen in Unternehmen, die wirklich auch USPs haben, keinen Wettbewerb, sondern es ist für uns immer ein Ansatz, hey, wie kann man da in Kollaboration was gemeinschaftlich machen? Also ich glaube, das ist so eher unser Ansatz, let's do it together, to get better, to get the innovation, wie dass wir jetzt das sehen, Wettbewerb oder sich was abschauen. Aber natürlich, man kann von überall und von allem lernen. Aber wir haben da eigentlich einen sehr offenen Ansatz, dass jeder, der seine Kernkompetenz hat, die auch fortführen soll, die immer innovieren, die immer besser ausbauen, aber halt schauen, wie kann man Kernkompetenzen miteinander verbinden, um einfach neue Innovationen zu bekommen.
Ja, zusammenarbeiten ist immer besser.
Ja, ja.
Wie haben Sie denn die Herausforderung generell des Generationswechsels gemeistert? Also wie schätzen Sie selbst die Phase ein?
Ich glaube, wir haben das sehr gut gemeistert. Also wir haben wirklich, auch Max und ich als Geschwister, eine sehr, sehr innige Bindung eigentlich schon immer. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Familienhaus, zu Mama und Papa. Wir sind ihnen eigentlich super dankbar. Und ich glaube, wir haben immer offen kommuniziert, sehr respektvoll, sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und ich genieße es sehr, dass wir einen Vater haben, der auch zulässt, von der jüngeren Generation zu lernen, so wie auch wir wirklich dankbar sind für all die Erfahrungen und Themen, die er uns mitgeben kann. Also er ist so unser größter Lehrmeister und ich glaube, das macht's. Aber die offene Kommunikation ist mit das Wichtigste. Also dass man auch gegenseitig zuhört, was bewegt den anderen, was denkt der andere. Und damit haben wir das eigentlich sehr gut gemeistert.
Vor allem auch offene Fehlerkultur, also Fehler zulassen, aus Fehlern lernen. Und vor allem jeder hat seine eigenen Verantwortungsgebiete, ist auch ganz, ganz wichtig. Also wenn Madeline was im Kommunikation-Marketing-Bereich umsetzt und sie meine Meinung möchte, dann bekommt sie die. Aber sie hat ihr eigenständiges Verantwortungsgebiet, genauso bei mir. Ich habe neben der Geschäftsführung für die Immobilie auch noch die Geschäftsführung für unsere digitale Sparte, also für unsere Check Cloud, wo wir verschiedene Produkte gerade im Food-Bereich cloudbasiert entwickeln, sei es für Lebensmittelsicherheit, die komplett digital erfasst werden können, oder auch diese Mehrwegsysteme. Und da haben wir wirklich unseren eigenen Handlungsfreiraum, wo wir auch wirklich Entscheidungen treffen und die Verantwortung für diese Entscheidung dann gezielt selber übernehmen dürfen.
Cool, dass jeder seinen Fachbereich hat, da gerät man auch nicht so stark aneinander, weil es wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie es denn so überhaupt ist, in der Familie oder mit der Familie zu arbeiten, aber das hört sich ja ziemlich, ziemlich schön und ja.
Also ganz klar, offen und ehrlich, das ist auch nicht immer einfach, weil es natürlich auch viel emotionaler ist. Also wenn dein Bruder was zu dir sagt oder dein Vater, ist es was anderes, wie es irgendein Vorgesetzter zu dir sagt.
Das
aber
stimmt,
ich glaube, das ist auch so dieses Zündfeuer, um wirklich auch Exzellenz zu erreichen und auch ja auf einer anderen Ebene zusammenarbeiten zu können und halt eine gemeinsame Vision und Leidenschaft dahinter. Und das ist so der Motor für uns, auch Innovationen dann auch wirklich mit einem Purpose zu treiben.
Ja, glaube ich. Jetzt hatten wir auch gerade gehört, dass es schön ist, dass der Papa auch mal abgeben kann. Welche Veränderungen im Unternehmensalltag haben Sie schon einführen wollen, aber es gab es so davor noch nicht? Gibt es da irgendwie Beispiele, weil es ist ja schon wahrscheinlich ein Balanceakt, Altes zu bewahren und dann aber trotzdem Neues einzubringen, also den Papa erstmal noch dazu zu bringen und einzustimmen?
Also dass wir da irgendwelche Schwierigkeiten hatten, dass er gesagt hat, das machen wir jetzt aber nicht so, das gab es jetzt nicht. Wir haben, wenn wir was Neues gemacht haben, das natürlich dann auch immer begründet, warum wir das machen und was für Mehrwerte wir dadurch schaffen. Also wir haben ganz stark angefangen, erstmal unsere eigenen Prozesse zu digitalisieren, effizienter zu gestalten. Also beispielsweise arbeite ich auch mit meinem kleinen Team jetzt im Urban Harbor mit einem digitalen Shopfloor-Management-Board. Das bedeutet, wir vergeben uns Aufgaben digital. Jeder sieht verschiedene Status in Realtime auf seinem Handy. Man sieht, wer schon welche Aufgaben abgearbeitet hat. Wir nutzen ganz viel auch hinsichtlich dem Brandschutzthema. Das ist ein riesen Dokumentationsthema, was man da hat, wenn man das alles handschriftlich macht. Da kommt man nicht hinterher, und dann muss man die lange dokumentieren. In Zettelwirtschaft, das haben wir alles in Cloud-Systeme gepackt, wo wir dann mit Apps, verschiedenen Apps arbeiten. Und vor allem dann auch das Thema Smart Metering, was wir dann ganz stark machen. Also wie können wir Prozesse automatisieren, also normal manuelle, analoge Prozesse digitalisieren. Und wenn man dann halt sich dann die Kostenrechnung mal anschaut, was man da einspart, in Zeit, was meine Mitarbeiter jetzt für andere Themen aufbringen können, so versuchen wir dann Innovation oder auch vor allem dann auch diese Themen zu erklären, aufzuzeigen, und dann wird auch das Budget freigegeben und wir setzen es dann um. Und Madeline hat auch in der Firma Rieber, also das war eigentlich einer der größten Innovationsprozesse, gerade das Thema PIM, was du eingeführt hast.
Vielleicht aus der Marketing-Kommunikationsbrille ganz banale Themen, neue Webseiten aufgesetzt, Social-Media-Kanäle ausgebaut. Aber bei uns, Rieber, 6.000 Produkte, 60.000 Varianten, da hat damals jeder Meister in der Produktion die Stammdaten selbst gepflegt, teilweise natürlich auch nicht, weil sie keine Zeit haben oder sich nicht verantwortlich gesehen haben dafür. Und ich habe erstmal ein Produkt Stammdatenpflegesystem eingesetzt, dass wir wirklich eine automatisierte Schnittstelle zu SAP haben, aber dann natürlich auch zu unseren ganzen Webseiten, zu Webshops, Broschüren, und es hat im Marketing eine super Effizienz gebracht, weil jetzt man nicht mehr eine ganze Agentur oder ein Grafikbüro braucht, die da händisch irgendwas setzen und dann ändert sich ein Maß. Also das war super effizient, aber auch sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber es ist halt notwendig gewesen, um das Unternehmen mit so einer Komplexität dann auch wirklich kommunikativ aufzustellen für die Zukunft. Aber auch in der Arbeitsweise, also gerade Max als CEO, als er die Digitalisierung übernommen hat, wir haben super Innovation, aber das Wichtigste ist auch Kunden und vor allem Mitarbeiter mitzunehmen, da Ängste zu nehmen. Und da haben wir jetzt auch Regelworkshops und Schulungen mit dem Vertrieb, wo auch Mitarbeiter auf neue Features geschult werden. Was kann ich dem Kunden damit ermöglichen? Und ich weiß noch, die ersten großen Installationen bei Riesenkunden, die hat er halt selber gemacht, weil es da wirklich darum geht, man stellt Papier- und Zettelwirtschaft auf Digitalisierung um, und da hatten viele Ängste. Und ich glaube, das war so kulturell gesehen auch ein Riesenaspekt, den wir mit eingeführt haben, einfach auch den Mitarbeitern da auch die Angst zu nehmen und den Kunden.
Also ihr habt auf jeden Fall schon ziemlich viel Neues integriert ins Urban Harbor, wie ich raushöre. Welche Trends generell in der Stadtentwicklung gibt es denn momentan so, oder finden Sie immer wieder, wenn Sie auf andere Unternehmen auch schauen?
Also ich glaube, ein Riesenthema ist das, was wir eigentlich schon angesprochen haben, wie vereinigt Privates mit wirklich auch städtischem Leben. Ich glaube, da haben wir im Urban Harbor schon sehr gut und richtungsweisend gezeigt, wie das gehen kann. Aber auch das ganze Thema Shared Infrastructure, also von der Mobilität bis zur Versorgung. Ich glaube, auch die neue Generation, da will nicht mehr jeder sein eigenes. Also ich glaube, auch in Wohnkonzepten geht es immer mehr dahin, wie kann man sich auch Küchen teilen, wie können Infrastrukturen zusammengenutzt werden. Und ich glaube, das ist ein Riesentreiberthema, wo dann auch in der Effizienz nachher sehr viel erreicht werden kann. Ich meine, unsere Kantine ist auch ein super Beispiel. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, wirtschaftlich gesehen, eigene Kantinen für die Unternehmen, auch aus Energiegesichtspunkten, da zu bauen. Auch Fachkräftemangel, ne? Man findet die Leute nicht mehr, die in den Küchen arbeiten. Und deswegen denke ich, ist das ein großes Thema in Zukunft. Wie können solche neuen Modelle dann auch aussehen?
Wir müssen da ganz stark in Plattformen denken. Und ich glaube auch, wir müssen mehr zwischen den Sektoren Verbindungen schaffen. Beispielsweise haben wir das mit den Stadtwerken sehr gut geschafft, Stadtwerken Ludwigsburg und Westheim, wo wir mit dem Mieter zusammen die zukünftigen Bedarfe erfasst haben und dann auch die Anlagengröße danach ausgelegt haben. Unsere Dachflächen beispielsweise im Hybrid Loop mit den Stadtwerken zusammenentwickelt haben, PV-Anlagen mit installiert haben, um dann auch so ein komplexes Energiemanagementsystem dementsprechend zu etablieren und neue Synergien und Effizienzen zu heben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das heißt, jeder mit seinen Kernkompetenzen am Wertschöpfungsprozess teilhaben zu lassen und vor allem dann auch dementsprechend diese Stärken, also jeder seine Stärken mit einbringt.
Ja, gemeinsames Denken,
genau,
ist auch,
absolut.
Ja. Das ist sehr wichtig.
Und ich denke auch, es ist sehr wichtig, dass wir Natur mit in ein urbanes Wirkungsgefüge wieder reinbringen. Also wie schaffen wir es, den Einklang zwischen Natur und Stadt wieder aufrechtzuerhalten oder wieder herzustellen? Und ich glaube, das ist mit Vertical Farming, was wir da vorhaben, schon ein sehr richtungsweisendes Thema, weil wir da nicht nur Natur vereinen, sondern auch einen Beitrag zur Ernährung, zur resilienten Foodversorgung leisten.
Auf jeden Fall, ja. Wer kann schon behaupten, dass, was weiß ich, wie viel Gemüse und Obst unten im Keller produziert wird? Also das ist schon
genau,
ein Hammer.
Ja. In Flächen, die davor leer standen und keine Wertschöpfung stattgefunden hat.
Voll, ja. Das ist wirklich zukunftsorientiertes Denken. Ich finde es auch ganz toll von den Unternehmen bei euch, dass sie sagen, nee, wir brauchen keine einzelne Kantine. Das muss man ja erstmal hinbekommen, dass man sieht, dass oder auch vertraut, dass die Unternehmen gegenseitig, man darf ja nichts ausplaudern in Sachen Betriebsgeheimnis. Und wenn man dann mal zusammen essen geht in derselben Kantine, kann sowas ja vielleicht vorkommen. Aber dass man da offen ist und sagt, hey, wir geben dem Ganzen eine Chance, ist schon beeindruckend, vor allem von so großen Firmen.
Also muss man ehrlich sagen, das ging auch nicht reibungslos. Da gab es Gespräche mit den Betriebsräten, ganz klar. Aber nach kurzer Zeit war es dann wirklich auch so, dass die Unternehmen gesagt haben, sie wollen das nicht mehr missen. Also sie wollen diesen Austausch und der ist auch wirklich sehr gewinnbringend für die.
Ja, das glaube ich, wenn man nicht immer dieselben Gesichter, Kollegen sieht, sondern auch mal über den Tellerrand rausschauen darf und es erlaubt ist, schon eine tolle Sache. Welche Vision haben Sie denn für das Urban Harbor Industrieareal und wie soll es in den nächsten Jahren weitergehen?
Ich glaube, wir haben ganz viel schon erwähnt. Also uns geht es wirklich darum, resilientes, regionales Ökosystem für alle Ebenen zu bauen. Also sei es Energieversorgung, Foodversorgung, aber auch die ganze soziale und kulturelle Komponente. Wir wollen da wirklich auch ein Event-Hub sein, wo nicht nur normale Events, sondern wirklich auch nachhaltige, CO2-neutrale Events stattfinden können und vor allem auch den Unternehmen eine Plattform geben, hier an den Ideen der Zukunft zu arbeiten und das wirklich im Lab-Charakter, wo eine Fehlerkultur auch herrscht, wo die wirklich Dinge ausprobieren können, weil neue Geschäftsmodelle, neue Infrastrukturen, die kann man nicht nur am Schreibtisch entwickeln. Dafür braucht es Räume und genau diese Räume wollen wir bei uns auf dem Areal in einem Ökosystem schaffen.
Also vor allem Reallabore. Das bedeutet, dass wir wirklich unter Realbedingungen neue Kollaborationen ermöglichen und vor allem eins auch die Ideen, die wir jetzt hier in dem Areal entwickelt haben, nicht nur in unseren Unternehmensgrenzen zu lassen, sondern diese Ideen auf andere Areale zu migrieren. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, das Geschäftsmodell nicht zu skalieren, sondern zu migrieren. Das bedeutet, mit anderen Partnern an anderen Standorten diese Ideen weiter zu erarbeiten, um dann auch solche nachhaltige Konzepte zu etablieren.
Stark, auf jeden Fall. Ziemlich tolle Ansätze und auch so viele Ideen und irgendwie auch sehr motivierend. Wie behält man da denn die Energie?
Ich glaube, die brauchen wir nicht. Also ich stehe jeden Morgen auf
und so kommt's nämlich rüber.
Hab Energie. Ich glaube, dadurch, dass wir so langfristig und visionär in die Zukunft denken, ist es nie so, hey, wir sind fertig. Und das ist auch immer so unser Ansatz. Sei nie zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Und wir haben große Herausforderungen, wir haben große Themen, wo wir auch wirklich uns wandeln müssen, dass wir zukunftsfähig bleiben. Und ich glaube, das ist so der Motor, dass es einfach nie zu Ende ist. Also ich glaube, da kannst du dich innovieren bis ins Unendliche mit den Ansätzen, die wir haben. Und das macht Spaß, weil wir befriedigen Grundbedürfnisse. Jeder Mensch muss essen, jeder Mensch braucht Räume. Und das ist so das. Ich brauche keine Motivation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Max.
Ich glaube, ich finde es so ein bisschen dieses Thema Urban Harbor und generell auch Unternehmen, das muss man eigentlich sich ein bisschen wie Softwareentwicklung vorstellen. Eine Software darf nie stehen bleiben, weil sonst veraltet sie. Also wenn man das sich so selber überlegt, wie so das erste iPhone mit dem ersten iOS ausgesehen hat und was jetzt für Möglichkeiten da sind. Und so müssen wir das denken in Geschäftsmodelle. Und ich finde, wir müssen viel agiler, viel offener und vor allem Veränderungen zulassen. Und da kämpft man ja manchmal auch so mit sich selber und denkt, das war doch jetzt schon so perfekt. Jetzt habe ich doch da schon einen QR-Code angebracht und der legt die Listen halt doch da ab. Aber vielleicht gibt es im nächsten Step irgendeinen Sensor oder eine KI, die beispielsweise über Bilderfassung Verschmutzungsgrade feststellt oder irgendwelche anderen Themen. Da müssen wir einfach technologieoffen sein und versuchen, über neue effizienzsteigernde Maßnahmen sozusagen neue Energie zu schöpfen und vor allem auch Motivation dann zu schöpfen, dass es immer noch besser gehen kann.
Klingt gut. Auf jeden Fall geht die Motivation und die Energie nicht aus. Dann hätte ich jetzt nämlich noch gefragt, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Zukunft in Bezug aufs Urban Harbor, was wäre das und warum? Aber wahrscheinlich wollt ihr dann gar keinen Wunsch erfüllen lassen, sondern alles kommt, wie es kommen soll, oder?
Ich glaube, wir haben keine Wünsche. Bei uns ist es einfach, wir setzen Dinge um. Also wenn wir uns was wünschen, dann machen wir das auch. Also die werden real in die Tat umgesetzt. Also
sehr gut. Starkes Statement und das finde ich toll. Wie wird sich denn das Leben und Arbeiten in den Städten in Zukunft verändern, wenn wir jetzt auch nochmal auf Ludwigsburg schauen?
Ich denke, alles verschmilzt. Diese Wahrnehmung von, ich bin jetzt in der Stadt. Also wir brauchen einfach einen Raum, wo man alle Dinge, die der Mensch zum Leben braucht, um sich herum hat. Und das aber ganz stark unter einem Nachhaltigkeitsaspekt, weil auch die Endkonsumenten das fordern. Also ich nehme jetzt einfach nur ein Beispiel bei uns in der Foodindustrie. Die Leute wollen immer mehr wissen, wo kommt das Endprodukt eigentlich her? Was für Allergene hat es? Was für Inhaltsstoffe? Also da muss viel mehr Transparenz auch gewährleistet sein. Und ich glaube, eine Stadt muss einfach viel mehr liefern als nur noch Wohnraum, als nur Arbeitsraum.
Und vor allem das Thema Resilienz, also das heißt Widerstandsfähigkeit. Das bedeutet, wie schaffen wir es, die Aufenthaltsqualität für Menschen in einer Stadt zu verbessern? Das heißt nicht nur über Begrünung, weil die Hitzeperioden zunehmen, sondern auch über ein intelligentes Wassermanagement, Strommanagementsystem, wo wir in Bezug jetzt auf Wasser beispielsweise, wenn wir das mal so eindrücklich wahrnehmen, immer mehr Starkregen bekommen, die öffentlichen Kanalisationen überlastet sind. Wie speichern wir solche, ich nenne es jetzt mal, Überproduktionen von Wasser, die jetzt da stattfinden? Wir müssen Zisternen mit integrieren, wir müssen Speicher mit integrieren, um dann in Zeiten, wenn wir beispielsweise Trockenperioden haben oder gerade beispielsweise wenig erneuerbare Energien, Speicher haben, um dann Bedarfe zu decken und nicht irgendwelche, sei es beispielsweise jetzt Kohleverstromung zuzulassen, sage ich jetzt mal, um Grundlasten wieder anzuheben, sondern wie schaffen wir es auch, dass Städte Speicher werden? Genauso auch ein spannendes Projekt mit Porsche zusammen, wo wir mitentwickeln über ein Smart-Grid-Management-System, bidirektionales Laden. Das bedeutet, eigentlich könnte jedes E-Auto von uns ein kleiner Speicher sein, wo wir dann in verschiedenen Bedarfszyklen Strom abrufen können oder Strom auch in das Auto einspeichern könnten. Und so ist es auch mit Vertical Farming. Also man muss sich das überlegen. Der Grundgedanke vom Vertical Farming in so eine Stadt zu integrieren, ist nicht nur regionale Food-Versorgung, sondern es kann auch der Ansatz sein, dass wir über die Photosynthese, die dort stattfindet, genauso auch Energie in Food umwandeln können. Also quasi Lebensmittel als Food-Speicher sehen, weil letztendlich ist es ein Food-Speicher-Lebensmittel. Und ich glaube, da brauchen wir ganz viele neue innovative Konzepte, um dann diese Resilienz in den Städten zu fördern. Und wir brauchen ganz viel Software, ganz viel KI, ganz viel Digitalisierung, um das zu managen, weil die Prozesse immer komplexer werden.
Ich glaube, die Ideen und Konzepte, die gibt es alles. Die größte Herausforderung für eine Stadt wird sein, diese Infrastrukturen, diese neuen, sei es in der Foodversorgung, Energieversorgung, Mobilität, auch wirklich für die Bewohner einer Stadt zur Verfügung zu stellen. Weil ich denke, die Nachfrage ist da, es ist nur eine Frage vom Angebot. Und das wird die Herausforderung von den Städten in der Zukunft, sich im Angebot das so resilient aufzustellen, dass die Bewohner diese auch nutzen können.
Und wahrscheinlich auch zulassen und nicht irgendwie davor zurückschrecken. Gerade auch, wenn man jetzt so Wörter hört wie ganz viel KI, ganz viel Digitalisierung, nur so klappt's da. Streiten sich ja manchmal schon auch so die Meinungen, aber klar, anders geht's nicht.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei Business mit dabei gewesen seid. Und ich denke, ganz viele da draußen sind gespannt darauf, wie sich das Urban Harbor noch entwickeln wird, was da alles auf die Beine gestellt wird und wo genau kann ich jetzt noch mehr Infos bekommen, zum Beispiel auch zum Vertical Farming. Ganz interessantes Thema ja auch. Da gibt's bestimmt noch ganz viel zum Nachlesen und Zuschauen.
Die Infos findet man alles auf unserer Webseite urbanharbor.com von den Events Location. Wir haben einen Blog, wo es sehr viel über das Areal steht, aber natürlich auch eine eigene Mikroseite für die Microgreens und Urban Farm-Up im Vertical Farming. Also man findet alles auf der urbanharbor.com.
Ansonsten auf Instagram Urban Harbor, Urban Farm-Up oder Riba-Account einfach gerne folgen. Da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank.
Danke auch von unserer Seite.
Urban Business. Insights aus der Ludwigsburger Wirtschaft. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Ludwigsburg, der SWLB und Energy.